ein großes Geschenk, dass dieser Ernst Gebhardt uns diese herrlichen englischen Lieder übersetzt hat. Mein Ludwigsburger, der Methodistenpastor war in Amerika und uns diese Lieder alle dann in die deutsche Sprache übersetzt hat. Ich habe es auch in unserem Buch, den Kummer im Herzen singen, aber auch einen Abschnitt über Ernst Gebhardt, was man ein bisschen informiert ist. Und das weiß, die ganzen Lieder sind ja entstanden in der unglaublichen Erweckungsbewegung in den Vereinigten Staaten von Amerika im 19. Jahrhundert. Das war ein Schuhverkäufer namens Moody. Ganz toll, was er gewirkt hat. Hat eigentlich zuerst die Kindergottesdienste gemacht. Das ist in Amerika ganz anders. Sonntagsschule nennt man das. John Foster Dulles, der Außenminister der Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg, hat natürlich regelmäßig Sonntagsschulen gehabt. Das sind den Gottesdienst in Amerika ganz toll. Vor oder nach dem Gottesdienst gibt es ganz viele Klassen. Und das sind lauter Erwachsene, wo Bibelkurse gemacht werden. Das sollte man bei uns auch einführen, nicht bloß für die Kinder. Und dann wird die Schulung dort gemacht. Und da war eine große Erweckung. In den Stadien hat Moody gesprochen, das ist auch nach England und nach Irland gegangen. Ich habe Ihnen schon bei dem Spafford erzählt, wie das eine Bewegung war, an der alle mitgearbeitet haben. Das Erbe hat dann Billy Graham noch einmal aufgenommen und diese großen Wirkungen gehabt. Ganz nüchterne Bibelverkündigung. Und da hat der Refrain seinen Platz gehabt, wo die Neuen einfach gleich mitsingen konnten im Refrain. Das war dann ideal, dass der Senke, das war so ein Starsänger der Welt, der ist zum Glauben gekommen. Darum hat der Senke so viele Lieder gesungen. Und das war auch schön, wenn er dann das Solo gemacht hat und dann kam der Refrain. Da müssen Sie lesen aus dieser Geschichte der Erweckung. Es war so, wie die Eisenbahn nach Kalifornien gebaut wurde. Habe ich mal in Bibel-TV gesehen. Da haben die Gleisarbeiter abends Lieder gesungen. Oh Gott, ihr sei Ehre und so weiter. Alle nach von der Francis. Natürlich all die herrlichen geistlichen Lieder. Das war ins Volk ganz tief hineingegangen. Und leider bei uns ist es nur in den Erweckungsbewegungen gewesen. Die Kirche hat sich dann aus kirchenmusikalischen Gründen gesperrt. Aber wir sind immer froh, dass wir auch diesen großen Schatz dieser Lieder haben. Wir haben deshalb noch ein drittes Buch gehabt, das leider nicht mehr zur Verfügung ist, auch im Antiquariat schlecht zu bekommen ist. Frauen singen von Jesus, weil mich festhält deine starke Hand. Frauenlieder. Ganz viele Frauen haben ja herrliche Lieder gemacht, solange mein Jesus lebt oder näher mein Gott zu dir. Und die Geschichte von all denen, Frauenlieder aus dem grünen Buch, sind dann in diesem Buch noch drin. Das konnten wir aber nicht mit dem anderen rausgeben, aber wenn Sie es irgendwo kriegen. Es ist auch digitalisiert im sermon-online.de. Da können Sie es immer aufschreiben, wie alle unsere Bücher sind dort digitalisiert. Wenn Sie irgendetwas suchen, auch unsere Israel-Führer und so weiter, sind dort drin und kostenlos kann man das runterladen. Aber Sie können immer suchen, wenn Sie Bücher suchen, die nicht mehr erhältlich sind, in Booklooker. Booklooker. Das sind ja alle Antiquariate vernetzt und da findet man unheimlich viel. Aber das Buch ist sehr schlecht zu finden, hat 3 Auflagen gehabt. Leider ist das aber digitalisiert dann wieder erhältlich. Dann Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher, ZVAB. Sie können auch bloß den Buchtitel eingeben, dann wird das meist gleichgebracht, wenn es irgendwo oder bei Amazon unter den gebrauchten Büchern zu haben ist. Das ist heute toll, dass man von den alten Büchern auch wieder findet. Auch Sie dürfen, wenn Sie sich von alten Büchern trennen wollen, die wertvoll sind, dürfen Sie privat verkaufen dort. Und das ist gut, dann werden die Bücher erhalten. Nun, dieser Samstag ist eigentlich schön in diesen Bibelwochen. Ich habe auch mir lang überlegt, und wo ich solche Bibelwochen gemacht habe, habe ich gern über die Ereignisse gesprochen, wie Jesus vom Grab genommen wird, wie die Beine von Jesus nicht gebrochen werden, auch weil es so in den Propheten drin steht. Und wie dann die Seite durchstochen wird, war ja später wichtig neben den Wundmalen der Hände, dass Jesus die Seite offen hat. Warum? Das Blut und Wasser herausfließt, der Körper von Jesus war wirklich tot. Er war nicht scheintot, er war tot. Dann Josef von Arimathea, ganz wichtig, eine herrliche Gestalt für diesen Karsamstag. Und nun haben wir keinen Zeugenbericht von der Auferstehung. Ja, das geht auch gar nicht. Wir haben einen Zeugenbericht von der Auferweckung des Lazarus. Wir haben auch einen Zeugenbericht wie beim Paulus, der vom Schüler runterfiel und auferweckt wurde. Aber die Auferweckung Jesu entzieht sich unseren Blicken, weil Jesus in eine neue Leiblichkeit auferstanden ist. Der Lazarus musste ja nochmal sterben. Also es gibt ja immer wieder Gruppen, die behaupten, es gäbe auch heute solche pfingstlichen Ereignisse, dass Tote auferweckt werden. Aber es sei immer, das ist ja nicht angenehm, wenn man zweimal sterben muss. Denn die sind alle nicht in die neue Leiblichkeit hinein auferstanden, wie Jesus auferstanden ist. Sondern deshalb ist es ganz normal, dass auch in unseren Tagen Leute, die mit weltlichen Augen das Ereignis angucken, sagen, ich will einen Zeugen haben von der Auferstehung Jesu. Das geht deshalb nicht, der Einbruch der unsichtbaren Welt. Wir haben nur den tollen Bericht, wie die Soldaten, die das Grab bewachen sollten, auf die Seite gehen, wie noch vom Hohen Rat, vom Synhedrium, sie ein Siegel an den Grabstein hin machen. Dann Wilhelm Busch hat eine tolle Predigt drüber gemacht, die Sie sicher auch im Sermon finden, wie noch die Theologen ein Siegel haben wollen. Das darf nicht sein, was wir nicht kontrollieren können. Und der Herr ist plötzlich als der Auferstandene da, der Lebendige. Aber er hat sich immer nur dort gezeigt, wo er wollte. Und jetzt müssen Sie wissen, der Kirchenhistoriker von Campenhausen sagt, es gibt in der ganzen Antike kein Ereignis, das so gut bezeugt ist wie die Auferstehung Jesu von den Toten. Aber es ist immer am Karfreitag völlige Verzweiflung bei den Jüngern und am Ostermorgen bei sie Entsetzen. Und bis sie wirklich zum Glauben kommen, braucht es Zeit. Und dann Pfingsten der große Durchbruch. Tausende bekehren sich. Und wir haben schon kurz nach der Auferstehung Jesu, etwa zur Zeit des Paulus, gibt es keine Stadt im Römerreich, wo es nicht eine Christengemeinde gibt, die alle vom auferstandenen Jesus reden. Wie ist das möglich? Das können Sie nicht ein Gerücht in die Welt setzen. Da werden gleich die Leute kommen und sagen, ich grab nach, da habe ich die Knochen noch gefunden vom toten Jesus. Das Herrliche, dass Jesus sich bezeugt, wir wollen das in diesen drei Bibelarbeiten, wir Bibelarbeiten noch auch behandeln. Aber ganz wichtig, die Geschichte kann nur bezeugen, was man mit Maßstäben unseres Fotoapparates und unseres Zeugenberichtes feststellen kann. Für das einmalige Ereignis der Auferstehung Jesu gibt es nur die Zeugenberichte der Auferstehung. Und das ganz Herrliche, ich weiß, dass Sie alle das erlebt haben, dass Jesus sich Ihnen offenbart als der Lebendige und Auferstandene. Und wer von Ihnen in Trauer ist, an lieben Angehörigen verloren hat, der weiß, wie furchtbar die Todesmacht ist. Da wird alles in Frage gestellt. Der Tod ist das Schlimmste. Jeder von uns hat diesen Tod noch vor sich. Und das ist auch die große Not unseres Lebens, dass wir das schon spüren in den schweren Krankheiten, dass die Schatten des Todes sich über unser Leben legen. Das Leben hat einen Feind. Das ist der letzte Feind, der überwunden wird, so sagt die Bibel, ist der Tod. Aber Jesus hat ihn durchbrochen und darum gibt es für die, die den auferstandenen Jesus im Glauben erkennen. Man kann ihn nur im Glauben erkennen, man kann ihn nicht den Zweiflern vorführen, sondern im Glauben kann man ihn nur erkennen. Aber der Glaube ist die gewisse Zuversicht des, dass man hofft und hat. Nicht zweifeln an dem, das man nicht sieht. Es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit, so wie sie umgeben sind von der Gegenwart Gottes, hier mitten unter uns. Seine Engel und er selbst, der Herr, der uns nahe kommt und dass wir wissen, in allen Augenblicken, er ist da, auch in meiner Todesstunde ist er da als mein Herr. Ich darf durchblicken mit den Augen des Glaubens, welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Dieser Blick des Glaubens, das ist nicht eine Ausflucht, wie die Gottlosen meinen, sondern die Realität. Und das ist ganz wunderbar. Jeder, der einmal zum Glauben durchgebrochen ist, hat dieses wunderbare Geschenk, dass ihm gar keine Zweifel mehr kommen. Er ist in einer ganz großen Gewissheit, die durch den Geist Gottes bestätigt wird. Und das ist das Herrliche. Man kann immer nur bemitleiden, wie furchtbar ist das heute für Leute, die etwa gerade in dieser Angst vor einem Virus, und es gibt ja 750.000 Viren, wir kriegen keine virenfreie Welt, der Herr Lauterbach kriegt nicht ein Virus aus der Welt raus. Der kann weitermachen und seine 700 Millionen Impfdosen noch verimpfen. Er hat ja jetzt heute gesagt, dass wer nicht geboostert ist, kriegt auch die Quarantäne nicht mehr bezahlt. Er will seine Impfdosen jetzt noch losbringen, obwohl er gar nicht mehr weiß, welche Variante gerade im Umlauf ist. So kann man den Tod nicht besiegen. Das ist furchtbar. Die Leute, die keine Jesus-Erfahrung haben, sind ganz, ganz arme. Die stehen da, ich weiß gar nicht, wie man da steht, vor dem Abgrund. Denken Sie mal, und dann im Altenheim, wenn man merkt, jetzt kommt die Demenz, neulich von einer großen deutschen Universität, der Dekan der mathematischen Fakultät und kann eins und eins nicht mehr zusammenzählen. Das ist der Mensch, wenn er zerfällt in der Schwachheit des Todes, Gericht des Todes über den stolzen Menschen Jesu kennen, der sich von Gott trennt. Und deshalb ist es herrlich, dass wir die Auferstehungsbotschaft haben. Wir haben das jetzt heute Morgen und heute Abend in die zwei Hälften getrennt. Johannes 20, der Ostermorgen. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen, also sie haben den Leichnam geklaut. Die Römer oder der Hohe Rat oder irgendjemand haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Der andere Jünger war Johannes, er schreibt das immer so vorsichtig, weil er selber der Schreiber dieses Evangeliums ist. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Der Petrus war schon ein bisschen älter und kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Die anderen Evangelisten erzählen noch, wie die Grabtücher auch ganz sauber zusammengelegt waren. Das war also nicht so im Chaos, so wie wir morgens aus dem Bett aufstehen, sondern sauber alles geordnet. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Also die Maria von Magdala, ich darf nochmal sagen, das ist nicht die große Sünderin, sondern die Maria von Magdala war aus diesem Dorf Magdala. Da wurden die Fische gepökelt mit dem Salz, immer interessant auch, dass Jesus davon gesprochen hat, wenn das Salz salzlos wird. Sag mal, gibt es das überhaupt? Ja, das gab es natürlich dort, denn das Salz wurde verkauft. Das waren die Salzbrocken vom Toten Meer, die sie als Touristen auch gekannt haben. Aber wenn der Regen reinfällt in dieses, wäscht das das aus, was das Salz halt ist. Und dann hat der Vater dem Sohn immer gesagt, hol noch einen Markt, ein Salz, aber bitte kein salzloses, weil das ausgewaschen war, mit dem konnte man nicht pökeln. Auch das versteht man alles viel besser. Das ist das Magdala gewesen am See Genezareth, ein Fischerdorf. Auch da kam die Maria und von der waren 7 böse Geister ausgefahren. Was es war, ich vermute ja, dass es Schwermutsgeister war. Wer das weiß, wie das wütet, wie das Menschen belasten kann. Auch so schwer, dass das unheimlich dunkle Mächte sind, die in unserem Leben wüten und die Jesus befreit hatten. Die Maria war eine treue Jüngerin von Jesus, von wegen, dass die Frauen im Neuen Testament keine Anerkennung haben. Das sind die, die, nicht die Männer, die Frauen haben ausgeharrt bei der Kreuzigung von Jesus, das schwer, bis zum letzten Atemstoß von Jesus waren sie dabei, die Allertreuesten. Und die Maria von Magdala hat es an diesem Morgen natürlich auf den Friedhof getrieben. Ich brauche meinen Jesus wieder, der über die dunklen Mächte gebieten kann. Sie hat ihn ja so erfahren und jetzt war er tot. Die totale Katastrophe eines gläubigen Jüngers, Jüngerin. Und sie geht zum Grab und will weinen, so wie wir oft an den Gräbern stehen, unserer Lieben. Und das geht nimmer. Es ist auch für uns wichtig, an den Gräbern unserer Lieben. Sie sind nicht mehr dort, wo sie im Glauben waren. Sie sind beim Herrn. Das für uns wichtig damals war das Grab leer. Sie will zuerst überhaupt, weiß sie nicht, wie sie in diese Grabkammer reinkommt, wie man diesen großen Schlussstein wegrollen kann. Das kann sie als Frau nicht. Sie hat sich das alles nicht überlegt. Und so kopflos rennt sie am Ostermorgen zum Grab. Und es ist interessant, ist keiner der Jünger überhaupt auf die Idee gekommen. Jesus hat doch von seiner Auferstehung gesprochen. Das Menschen muss leiden und auferstehen. Nein, sie haben es nicht verstanden. Und das ist immer so, dass wir nur einen Teil vom Evangelium begreifen, bis uns der Herr dies aufschließt. Und das ist das, was Sie richtig merken, das ist so ein ursprünglicher Bericht. Genauso war es die Frau, die Maria Magdala, von Magdala rennt da zum Grab und weiß nicht, was sie tun soll und sieht, dass das Grab offen ist, der Stein war weg. Aber erst recht war die Verzweiflung. Jetzt haben sie den Leichnam geklaut. Ganz große Verzweiflung. Das wäre ja wenigstens noch etwas Pietätvolles, dass man einen Überrest von Jesus hat, so wie manche die Reliquien sammeln, noch einen Splitter vom Kreuz oder irgend sowas. Aber wir brauchen keine Reliquien, wir brauchen einen lebendigen Christus und nicht einen, der auferweckt ist, wie der Lazarus, wieder in diese Welt, sondern einer, der uns die neue Welt Gottes aufschließt. Und das ist mit dem Ostertag das ganz Große, dass wir können, ja, die unsichtbare Welt ist real um uns her, aber wir können das gar nicht sehen und begreifen. Karl Heim, der große Professor, der immer auch mit vielen Physikern und Naturwissenschaftlern sich ausgetauscht hat, hat ja immer das erklärt an den Dimensionen, die wir haben. Wir haben drei Dimensionen. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Länge, Breite, Höhe. Länge, Breite, Höhe. Wenn es eine vierte Dimension gibt, das ist für die Physiker ein interessanter Gedanke, außer Länge, Breite, Höhe. Und da kann jemand uns sagen, aber wir haben kein Organ, um diese vierte Dimension zu erkennen. Und Karl Heim hat immer gesagt, das ist diese neue Dimension der ewigen Welt, die uns umgibt. Und wir sind blinde Leute, wir sind in diese dreidimensionale Welt eingefangen. Wir können nur das erforschen, bis hin zu den Sternen, in der Weltraumfahrt mit den Teleskopen, aber wir können die Welt Gottes nicht erfassen, obwohl wir natürlich alle erkennen, sie ist direkt um uns her, wie der Herr uns anspricht, wie er unsere Gebete hört, eine wunderbare Sache. Aber es war alles ihnen noch verschlossen, den Jüngern, sie erkennen nichts. Und auch Petrus und Johannes, sie laufen dann auch noch los zum Grab und wollen sehen, was hat sich denn da zugetragen. Natürlich, das kann nur vom Hohen Rat gewesen sein, dass sie den Leichnam gestohlen haben. Noch erzählt, wie der eine, der Johannes, schneller rennt als der andere und sehen die Tücher. Wirklich, da lag Jesus, aber das Rätsel bleibt das leere Grab. Aber glaubt man nicht an das leere Grab, das war natürlich da. Aber wo ist denn Jesus? Wir suchen doch Jesus, den Heiland, das Licht der Welt, der die Auferstehung, das Leben ist. Wie konnten Sie das nicht verstehen? Und das wissen Sie, dass es immer wieder ganz schwierig ist für uns, diese Bibelworte in ihrer ganzen Tiefe zu begreifen. Jesus, der Fürst des Lebens. Wenn er sagt, wer mir nachfolgt, beim guten Hirten, ich gebe ihnen das ewige Leben, das heute schon beginnt, das Leben, das gar nicht aufhört, das der Tod nicht zerstören kann. Das können wir gar nicht verstehen, weil in unserer Welt sind wir eingefangen in diese Wirklichkeit. Wir können nur bis zum Tod das erfahren. Und dann das Schwere, wenn Menschen dann bestattet werden. Ach, was ist jetzt? Wo sind sie denn, unsere Lieben? Und sie, Maria und die Jünger finden das alles. Es ist eine ganz große Traurigkeit und dieses irdische Leben ist wahnsinnig traurig ohne den auferstandenen Jesus. Und das ist auch heute ganz arg notvoll, wenn in vielen christlichen Kirchen dann an Ostern die Glocken läuten und dann wird irgendetwas erzählt, die Sache Jesu geht weiter. Was soll denn das sein, wenn der Tod ist? Wer soll denn weitergehen? Das ist doch alles. Das ist überhaupt nicht, Sie kennen die Dorothee Sölle oder den Heinz Sahn, der immer so Sprüche gemacht hat. Der Heinz Sahn hat behauptet, die Gemeinde hätte Jesus hochgejubelt zum Auferstanden. Gucken Sie mal, die hat überhaupt niemand gejubelt. Die Gemeinde ist auch bis heute furchtbar träge und in den meisten Kanzeln wird nicht der Auferstandene verkündigt. Gestern hat mir einer so schön erzählt von euch, wie das in der Gemeinde war. Da war ein großer Aufbruch, im Pfarrer hat viel Remi Demi gemacht. Und dann haben sie am Abend die jungen Leute gefragt, aber was war mit Jesus? ist er wirklich auferstanden. Und dann hat er sich rumgedruckst und hat gesagt, er wüsste es nicht so richtig. Verstehen Sie, dass da die Leute wegbleiben? Unsere Gemeinde sollte ja im Jahr 99 aufgelöst werden. Ludwig Hofacher, das hat die Kirche als Reform beschlossen gehabt, obwohl wir den größten Kirchenbesuch von Württemberg hatten. Und aus Ersparnisgründen, da wird gespart. Und wir sollten aufgeteilt werden. Der Nachbarpfarrer der Christuskirche in Stuttgart, der hat gesagt, Jesus war kein Zombie, er ist im Grab verwest. Er hat offen und unerschrocken heute gepredigt. So in Stuttgart, in unserer Nachbarkirche. Und da müssen Sie wissen, ich habe immer gesagt, lassen Sie nie Ihre Kinder bei einem Pfarrer konfirmieren, dass ich ganz gewiss weiß, der auferstandene Jesus. Denn wir brauchen keine Mythen und keine Legenden, wir brauchen den wirklichen Jesus. Und den wollen wir unseren Kindern verkündigen, den wollen wir weitersagen. Ich bin sonst dafür, dass wir auch noch wirken, wenn wir noch offene Türen haben in der Kirche. Und das ist erstaunlich, wie viel gottlose Leute auch zum Evangelium strömen. Und ich war immer wieder auch bei den Beerdigungen. Was kann man denn sagen? Für mich waren Beerdigungen ein ganz großes Evangelisationsfeld. Auch ganz gottlose Leute, das hat gar nichts ausgemacht. Ich habe angefangen und habe gesagt, wenn ich hier neben dem Sarg stehe, wissen Sie, dass ich Angst habe vor meinem Sterben. Wie das ist, wenn alles in mir zerbricht. Selbst die liebste Hand meiner Frau muss ich loslassen im Sterben. Nichts trägt durch. Aber ich darf Ihnen sagen, ich weiß, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Ich darf Ihnen das verkündigen, das dürfen Sie in Ihrem Leben entdecken und finden. Und dann habe ich über Jesus geredet. Und das Erstaunliche war, dass die gottlosesten Leute oft, die aus der Kirche ausgetreten waren, gesagt haben, die ganze Familie war tief beeindruckt und hat sich sehr bedankt. Die Welt sucht das Zeugnis, auch wenn sie selber es noch nicht fassen können. Aber das Samenkorn des Wortes Gottes geht auf. Und deshalb trennen Sie sich nicht von Mitchristen, sondern benutzen Sie die offenen Türen, aber lassen Sie sich nie den Mund verbieten. Wir reden vom auferstandenen Christen, Christus, der lebt und wirkt und auferstanden ist. Und das ist ganz groß, diese Traurigkeit und diese Not. Wir haben ja in unserer Gemeinde erlebt, dass die meisten jungen Leute durch das Sterben eines jungen Mitstudenten zum Glauben kamen. Das war, hat das Grünen-Abzeichen an sich getragen. Darum reden wir nie über politische Gründe, um auch junge Leute in ihrer Begeisterung nicht abzuführen. Er war Katholik, kam ganz gern zum Bibelkreis von Klassenkameraden mitgebracht. Und gerade in Pfingsten, wo die anderen zum Eidlinger Jugendtreffen fuhren, kam der Anruf, er liegt mit einer galoppierenden Leukämie im Robert-Busch-Krankenhaus. Er hat nur noch wenige Tage gelebt, es war ganz plötzlich, wie das auf einmal ging. Ein junger, gesunder, junger Mann. Und meine Frau, die hat im Jugendchor mitgesungen und hat dann meine Frau empfangen, es geht zur Herrlichkeit. Können Sie sich erklären, wie ein junger Mann, der im Bibelkreis dabei ist, plötzlich den Durchblick hat? In so einer Krankheit, der Vater sitzt bei ihm in der Nacht, der Vater war ungläubig, und da sagt der Vater, da drüben liegt das Neue Testament, lies den 23. Psalm, das ist für dich. Sehen Sie, und Sie sind umgeben von Leuten, solchen Leuten, die diesen Durchblick geschenkt bekommen haben, den Glaubensdurchblick. Das können Sie nicht mit Kategorien dieser Welt beweisen, nicht mit Dollar und Euro und mit irgendwelchen Berichten und Fotos, sondern Sie können die Wirklichkeit von Jesus ja so stark erfahren, und das erleben Sie erst in den schwersten Stunden Ihres Lebens, wie das in einer großen Gewissheit kommt. Der Auferstandene muss sich Ihnen offenbaren. In Stuttgart gibt es einen Historiker Raff, der immer wieder in der Zeitung schreibt, und da hat er einmal über den Helmut Graf von Moltke geschrieben, der im Dritten Reich in Plötzensee gehängt wurde, mit 44 Jahren, Vater von zwei kleinen Kindern, der in Kreisau in Schlesien ein Gut hatte, und hat dort Leute versammelt. Er war immer gegen ein Attentat auf Hitler, aber hat gesagt, wir wollen uns überlegen, wie wir Deutschland ordnen können nach diesem Krieg. Aber das hat genügt, damit, dass er auch eingesperrt wurde, und der Volksgerichtshof hat einen Prozess gegen ihn gemacht. Und das war ein Protestant, kein erweckter Christ, der sicher auch kein Jesus-Verhältnis hatte. Und er war in Plötzensee. Und da hat ja Eugen Gerstenmeier dieses Wunder vollbracht, er hat diesen zum Tod Verurteilten jeden Tag ein Bibelwort in Kassiber durch die Gefängnisbeamten verbotenerweise zukommen lassen. Und in dem großen Buch von Helmut James Graf von Moltke, ich glaube es sind 1000 Seiten, die Briefe an seiner Frau, beschreibt er die Wandlung vom ersten Tag der Haft. Kulturprotestant, wie man über dem Wort der Bibel zum gewissen Glauben kommt. Und da sagt der Raff in der Stuttgarter Zeitung, eigentlich müsste dieser Brief, den Abschiedsbrief an seine Frau, in jedem Lesebuch der Schulen drin stehen, wo er schreibt, liebe Frau, ich habe noch 24 Stunden zu leben. Ich habe mir das immer gedacht, wie das ist, aber ich weiß, Jesus ist da. Und so du das Wasser gehst, will ich bei dir sein. Ich bin ganz gewiss, und er wird mit dir gehen, mit der Witwe, mit den Kindern. So ist er in die Hinrichtung gegangen. Das können Sie nicht erklären, was ist das? Das können Sie sich auch nicht einreden. Wenn man sich das einreden würde, dann bräuchte ich beim Zahnarzt keine Angst zu haben, wie es weh tut. Du hast keine Schmerzen, es geht eben nicht. Sie können sich die Realitäten nicht wegreden. Es kann auch sein, ich bin ein Flugzeug, und dann bin ich es plötzlich. Das ist ja immer der Glaube, ist etwas eingeredet. Das ist wunderbar, dass selbst zweifelnde Leute, das haben wir jetzt ja auch morgen noch, die Jünger, die zweifeln, bis zum letzten Jesus überwindet, und zwar immer durch die Schrift. Das Wort Gottes hat diese Kraft, und das ist für uns ganz wichtig. Das Wort Gottes ist nicht bloß irgendein Gebabbel. Das Wort Gottes ist das, worin der Geist Gottes drin ist, voller Geist und Leben. Das ist wirksam. Das Schwert des Heiligen Geistes ist das Wort Gottes. Der Heilige Geist wirkt das Wort. Und wo sie das Wort Gottes wegnehmen, ist Schwärmerei, das ist menschliche Träume. Und das Wort Gottes wird lebendig. Und das Wort Gottes tut dies, dass es sich erweist am Menschen, dass es ihm die Gewissheit gibt des Lebens. Da wird das Wort von Jesus lebendig. Und das ist der Durchbruch von der anderen Dimension. Das ist so herrlich in unsere Todeswelt hinein. Und war so schön, neulich habe ich auch so einen lieben alten Mann, dass er plötzlich einen Herztod bekam, wo man immer meint, kommt es von der Impfung oder woher kommt es denn? In 2 Tagen plötzlich den Herztod. Er war da gerade kurz vorher geimpft worden. Und da sagte nachher einer, es war eine herrliche Auferstehungsfeier. So wollen wir in die Gräber treten, bei gläubigen Menschen. Wir wollen davon reden, dass Jesus den Tod besiegt hat. Ostermorgen, in dieser Geschichte steht noch gar nichts drin vom auferstandenen Jesus. Aber steht da, sie verstanden die Schrift noch nicht. Was ist denn die Schrift? Das ist die Bibel. Und ich finde das auch so toll. Wie heute. Es war zu allen Zeiten so, dass die Leute, die denkenden Leute, das nicht wollten. Die Bibel, so wie sie ist, sie wollten sie umschreiben nach dem menschlichen Denken. So wie heute sagt, muss man dem menschlichen Denken anpassen. Oder wie es ein Pfarrer sagte in unseren, damals in den Gesprächen bei der Landessynode zur Wahl, hat gesagt, man muss die Bibel für unsere Zeit heute ganz neu schreiben. Es hat auch die Wetterfee mal geschrieben in Sonntag aktuell. Man muss die Bibel für unsere Zeit neu schreiben. Da steht gar nichts von AIDS drin. Das müssen wir also dringend in die Bibel noch einführen. Das ist den modernen Menschen das Wichtigste, wie man AIDS verhütet. Und wissen Sie, kennst du, dass Gott sein Wort bewahrt hat? Und die Indianer und die Eskimos, sie haben alle die gleiche Bibel wie wir. Und diese Bibel ist ein lebendiges Buch. Und ich sage immer, der Bibelkreis ist das allertollste Mittel, um die Erweckung zu machen. Wir können es ja nicht machen, aber Gott macht das. Da bleiben viele wieder weg, macht ja nichts. Das ist jedem seine Sache. Wie ich gerade vor ein paar Tagen, habe man hier drüber gesprochen, an Jesus entscheidet sich dein Leben. Wie stehst du zu Jesus? Hat meine Frau auf dem Handy gehabt, einen Anruf eines jungen Mannes, der früher bei uns im Bibelkreis war, dann zum Fernsehen ging, groß in die Wirtschaftswelt aufstieg. Und dann uns gemeldet hat eines Tages, ich gehe nicht mehr zu euch, ihr habt mir das nur eingeredet mit der Sündhaftigkeit, das ist wie im Tunnel, wenn man reinfährt, wird es dunkel, dann habt ihr uns die Vergebung gepredigt, ich brauche beides nicht. Und er war am Apparat, ich sage, ich habe eine Kollegin und die will da wissen, was ist Adonia, ich habe es kurz erklärt, er sagt, aber du, meine, wenn du schon dran bist, wie stehst du zu Jesus? Da hat er gesagt, also, ich habe einen Verstand und mit dem Verstand kann ich alles erläutern. Und dann hat er angefangen, über die Schwurbler und Corona-Leugner zu reden. Er hat gesagt, du, ich will nicht mit dir drüber reden. Wir sind geschiedene Leute. Wenn du Jesus nicht kennst, das hat uns eins geeint im Bibelkreis. Und das ist so herrlich, weil damals bei einem jungen Mann das Licht aufgegangen ist. Man kann das auch zerstören, ist erschütternd. Man kann Jesus verlassen und die Welt lieb gewinnen. Und es bewegt einen immer, es schautet einen plötzlich, wenn das Gespräch, ich will da jetzt nicht über Schwurbeln reden. Er hat geschwurbelt. Ich weiß auch nicht, was Schwurbeln ist, aber trotzdem. Verstehen Sie, da, über alles, was geredet hat, hören Sie da auf in den Hauskreisen die ganzen problematischen Gespräche. Wir wollen über Jesus reden. Und Jesus erweist sich an uns durch sein Wort. Und jetzt, was sind denn die Stellen des Alten Testamentes? Psalm 16. Kennen Sie den Psalm 16? Weil ja gerade auf der Lahöhe, was letzte Woche, weiß gar nicht, es kommt alles so schön bei uns zusammen, wo ich über den Psalm 16 gesprochen habe im Seniorenkonferenz, ein Psalm Davids. Ich habe den Herrn allzeit vor Augen, steht ihm mir zurecht, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz, du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten. Das hat damals Petrus am Pfingsttag Apostelgeschichte 2 gemacht. Schlagen Sie auf Apostelgeschichte 2. Da predigt der Petrus über diesen Psalm. Apostelgeschichte 2, Vers 26 bis 32. Nur diesen Psalm zitiert. Und sagt, Petrus war ein Prophet. Sagt der Petrus, David war ein Prophet und hat schon auf den auferstandenen Jesus geblickt. Das haben die alle nicht gemerkt. Und da heißt es plötzlich, und es fuhr ihnen ins Herz. Und sie erkannten ihre Schuld. Das ist ja wieder interessanter. Glaube beginnt mit Erkenntnis der Schuld. Und dann kamen 4.000 Leute zum Glauben, 5.000 am Pfingstfest. Über dieser Predigt, das Wort des Psalm 16, das ist der Auferstehungspsalm, der gehört zu Ostern. Ganz wunderbar, schon beim David. Woher hatten der den Durchblick in die neue Welt Gottes? Der Herr ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil. Du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Ja, das gibt's doch gar nicht. Wir haben ja wissen, dass es einen Schritt über den Tod hinaus gibt. Was ist denn das Zweite gewesen im Alten Testament? Jesaja 53, wenn Sie es nochmal lesen. Der leidende Gottesknecht. Und dann, dass er in die Länge leben wird. Und wo ist das Dritte? Immer in der großen Katastrophe dieser Welt, Hiob, nicht nur, dass er sehr krank war und die Kinder alles verloren haben und die ganzen Anfechtungen kommen. Die Frau hat gesagt, sage Gott ab. Das ist schrecklich, wenn man so eine Ehe hat. Die Frau noch einem Glauben irre macht. Und dann sagt der Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Ich und meine Augen werden ihn sehen. Hiob 19. Und es gibt noch eine weitere Stelle, die dazu gehört. Hosea 6, Vers 2. Da steht von den drei Tagen. Das steht von den drei Tagen, das ist ihnen erst auf einmal nachgegangen. Das steht dann immer unten in den Verweisversen, wenn Sie es in der Apostelgeschichte lesen. Das ist das Einzige, wo ich gewiss werde und wo ich erkennen kann, Jesus lebt über der Schrift, über dem Wort Gottes. Und es ist interessant, wie Sie zum Glauben gekommen sind. Was ist an der Versammlung? Und dann auf einmal, ja, Jesus lebt. Und seitdem nie mehr gewichen in der herrlichen Gewissheit. Und selbst in den größten Nöten, bevor sie narkotisiert wurden vor der OP, Jesus ist da. Bevor sie in die Röhre geschoben wurden, MRA, und sie wussten, Jesus ist da. Mein Leben liegt in seiner Hand. Und dass sie es auch buchstabieren können, so kommt mein End heute oder morgen. Ich weiß, dass mir es mit Jesus glückt. Und ich werde nicht dem Tod ausgeliefert sein, sondern ich bin schon über den Tod hinaus zum Leben hindurchgedrungen, zu einem neuen Leben, weil Jesus, der Fürst des Lebens, nicht im Tode behalten wird. Wie man gewiss wird, das ist das Einzige, wo man gewiss wird. Das Erschütternde ist, mit allem theologischen Grübeln kommen Sie nicht weiter. Und das Schlimme, dass gläubige junge Leute, die dieses Studium beginnen, allein meinen, mit dem menschlichen Grips oder wie der Mann am Telefon sagt, ich habe doch meinen Verstand. Da sage ich, Gott sei Dank hast du einen Verstand. Ich habe nämlich keinen. Ich bin ja gläubig. Das ist ja dumm. Nein, so ein Quatsch. Das ist immer die Übersetzung des Verstandes. Es gibt ja keinen Menschen in der Welt, der meint, er hätte zu wenig Verstand. Wissen Sie das? Selbst der Dümmste sagt, ich habe viel zu viel Verstand und beurteilt alles Kritische. Das ist ja so Wahnsinn, die Überheblichkeit des Menschen, während wir alle blind sind in göttlichen Dingen. Wir sind völlig blind in göttlichen Dingen. Und doch wissen wir, dass Gott da ist und dass er mit seiner Liebe uns umgibt und dass sein Wort wahr ist und trifft, aber über die Schrift können wir es erkennen. Und das ist so schrecklich, dass der Teufel das Bombardement macht und die Schrift uns vermisst. Das fängt schon im Religionsunterricht der Schule an, das ist alles von Menschen. Nein, von Menschen geschrieben. Aber es sagt ja die Bibel, dass der Geist Gottes die geführt hat. Und darum ist das prophetische Wort auch so gewiss, dass wir ein Licht in der Nacht, dass wir unseren Weg gehen können Und ich bin überzeugt, dass in der Ewigkeit sind, dass kein Wort der Schrift sie getrügt hat. Das ist mir auch so wichtig, wo alle Theologen die ganze Bibel umschreiben wollen. Es gelingt ihnen gar nicht. Sie können uns neue Übersetzungen geben, die ein wenig kraftloser sind als der Luthertext oder andere. Aber sie können uns die Bibel nicht rauben. Die können alle sagen, die Dorothee Sölle, was hat sie uns von Quatsch erzählt, dass man das Glaubensbekenntnis umschreiben muss. Und sie wurde gefeiert im Kirchen. Aber sie hat doch nicht die Schrift, da hat der Herr selber seine Hand drüber gehalten. Und alle suchen Menschen finden über der Schrift das. Und darum ist so wichtig, dass wir nicht Problemkreise brauchen, wenn wir Bibel lesen, auch in den Hauskreisen, sondern sagen sie immer, das können wir nachher diskutieren. Jetzt wollen wir mal erkennen, was wir positiv für Lesefrüchte aus dem Wort Gottes haben. Merken Sie sich das, immer die positiven Lesefrüchte sammeln. Das erste ist immer, ja, auch wenn wir hier eine Diskussion machen, kommt die erste Frage nach der Entrückung, die zweite Frage nach der Taufe und dann geht es immer weiter. Wir kennen, was ist mit den Leuten, die noch nie das Evangelium gehört haben, kommen die auch in den Himmel? Es gibt Dinge, die wir nicht wissen. Wir brauchen nicht alle Fragen beantworten. Können sie nicht? Ich kann es auch nicht. Aber alles wird uns beantwortet, was wir brauchen, um in den Himmel zu kommen. Und das ist so eindeutig, dass wir gewisse Tritte tun können, dass der Herr uns offenbart in seinem Wort und wir freuen uns. Und sie verstanden noch nicht, dass er von den Toten auferstanden werden müsse. Es ist das Allergrößte, dass wir einen lebendigen Herrn haben, der nicht mehr in dieser alten Welt, in dieser Beschränkung, dieser dreidimensionalen Welt lebt, sondern das Herrliche, das hat ja Jesus gesagt, es ist gut, dass ich weggehe. Warum ist denn gut? Die Jünger haben gesagt, wenn du nicht mehr da bist, ist er, nein, weil der Geist Gottes Jesus uns überall präsent macht. Jesus kann bei ihnen sein und kann gleichzeitig in Peru und in Bolivien sein und kann dort bei der Gemeinde sein. Das ist durch den Geist Gottes möglich, die Präsenz Gottes bei den Gläubigen. Da hat Jesus gesagt, gut, dass ich weggehe. Das wird der Heilige Geist kommen, der Tröster, der wird euch die Sünde offenbaren und der wird euch mich verherrlichen, dass wir Jesus, den Heiland, sehen, den Retter. Und das ist so wunderbar, bis wir ihn sehen. Die Anbetung, so hat Jesus schon zu der Frau in Samaria gesagt, wird nicht mehr an Gerizim und an den Tempel von Jerusalem gebunden sein, an Zion. So, das ist in Christus da, dass wir ihn anbeten können und finden können, den auferstandenen Jesus. Und es ist so gewaltig, ich hatte ja dieses große Vorrecht, in unzähligen Ländern der Erde in den größten Katastrophen zu sein. Und das Wunderbarste, diese Gewissheit, ich sage ja, ehemalige Muslime, Buddhisten, und sagen, ich habe erst mal von Jesus gehört. Und dann laufen ihnen die Tränen runter. Und das ist auch in Afrika so wunderbar, oder gerade in Kasachstan oder Nordkorea oder wo auch immer, China, in welch einer Tiefe die Leute mit Jesus leben. Das ist das Allerwunderbarste. Wir brauchen auch keine irdischen Päpste, die uns leiten und führen und keine Synoden, sondern wir haben die Schrift und wir haben Jesus bei uns und das ist so herrlich, dass er uns leitet in alle Wahrheit. Und der Auferstandene ist da, wir kommen dann noch drauf, wie das dann auch die Maria von Magdala versteht. Bei ihr war es ja ganz besonders die Not, wenn Jesus tot ist, kommen dann die bösen Geister wieder. Diese schrecklichen Todesmächte. Und das ist herrlich und ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, das es auch nicht mehr gibt, aber im Sermon online digitalisiert ist, zum Leben hindurchgedrungen. Gerade auf dieses Jesuswort Bezug genommen. Wer an ihn glaubt, wer sein Wort hört und glaubt, der ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und da sind lauter Geschichten drin von Leuten, die im Angesicht des Todes in einer solchen Gewissheit reden. Auch der Brief von Graf Moltke ist dort drin, aber auch krebskranke Leute, eine Frau, die uns in Stuttgart über lange Zeit begleitet hat, die so schrecklich schwer Krebs hatte und doch in einer großen Gewissheit. Er sagt, ihr lasst die Leute allein in den Reha-Einrichtungen. Wisst ihr, was das ist? Die stehen da und gucken die Ärzte an, die Ärzte wissen doch nichts und niemand sagt ihnen vom Heiland Jesus. Da gibt es keine Wortverkündigung. In einem freikirchlichen Altersheim, jetzt in diesen Tagen, erzählt mir einer am Telefon, ein über 90er, sagt, bei uns wird nicht mal ein Rundfunkgottesdienst mehr übertragen. Aber ich habe mir im Nachbarzimmer, wir feiern das Abendmahl miteinander, jeden Sonntag. Und da möchte ich Ihnen einfach Mut machen. Sie brauchen doch keinen bezahlten Profi dafür, sondern machen Sie das und sammeln Sie sich in der Gegenwart von Jesus und stärken Sie die Angefochtenen in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt haben. Der Auferstandene lebt und er ist da und dann müssen wir jetzt davon reden, Apostelgeschichte, wie der Herr vorangeht. Und immer war es, das Wort wurde mächtig, das Wort breitete sich aus und sie wurden gläubig an den Herrn. Und dann hat geschehen können, was wollte. Und der Paulus im Gefängnis, Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus sein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und der Paulus war ja ein Mann, eigentlich von Haus aus einer, der Christen gejagt hat. Das muss man stoppen, wie ein Islamist. Die muss man töten, die Christen. Das darf nimmer verkündigt werden. So war er in seinem Judentum gefangen. Und er ist im Christus erschienen. Sie brauchen auch die Erscheinung des Saulus nicht haben, wenn Sie nachdenken, was war es eigentlich? Er hörte eine Stimme. Das ist in ihn gedrungen. Er wusste, Jesus lebt. Wer bist du? Christus. Und das war für ihn so stark und das hat sein Leben begleitet. Und er hat gewusst, Christus hat uns errettet aus der Macht, aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wie werden wir gewiss über die Schrift? Und das ist das Herrliche. Deshalb genügt es uns nicht bloß, dass wir dann einen schmissigen Gottesdienst haben. Überhaupt, ich bedauere in diesen Tagen, dass die Gemeinschaften auch immer meinen, es müssen Gottesdienst sein. Ich war ja lang genug Pfarrer. Ich mache den Gottesdienst, vielleicht haben Sie schon beobachtet, viel mehr ohne irgendwelche liturgischen Formeln. Die brauchen wir nicht. Für mich ist eine Bibelarbeit, wo wir in der Schrift uns versenken, das Wichtigste. Das ist die Gegenwart Gottes da. War immer schön, wenn wir auf einer Schiffsreise, eine Gruppenreise, einen Gottesdienst machen, dann muss man doch noch irgendwas machen, dann muss man das Glaubensbeginn sprechen. Nein, Sie forschen in der Schrift. Und der Herr redet durch sein Wort, das brauchen wir. Da kann man doch singen, kann man doch eine Gebetsgemeinschaft machen. Der Gottesdienst ist heute eine solche Sache, die auch den Gottesdienst unheimlich lang macht. Dann kommt noch der Lobpreis mit einer halben Stunde dazu. Sollte doch nicht über eine Stunde gehen, wenn wir Gottesdienst machen. Aber dass wir eine Dreiviertelstunde Zeit haben, im Wort Gottes zu lesen. Und dass das Lebendige und Schöne, auch hier in ZDK liebe ich das, ein Gottesdienst, wo das Wort in der Mitte steht, wo man noch singt vorne und hinten, man kann auch zwei, man kann auch drei Lieder singen, aber die schönen Glaubenslieder, die wieder nur das Wort der Schrift haben, das ist die Kraft. Die Lieder, die die Schrift wiederbringen, das ist daneben schreiben können beim Paul Gerhard, hinter jede Zeile können Sie hinschreiben, das sind lauter Bibelzitate. Denn nicht die Töne machen selig, auch nicht die Stimmungen, sondern das Wort. Das Wort, das geglaubt wird, weil das Wort kräftig ist und das Wort führt uns zum Glauben. Das Wort Gottes ist das Kräftige und das ist hier an dem Ostermorgen so herrlich. Menschlich war nur noch das große Fragen da, aber ich kann immer wieder sagen, wenn du ehrlich suchst, wirst du finden. Das hat Jesus versprochen. Das gilt nicht, wenn Sie einen Autoschlüssel verloren haben, den finden Sie oft auch nicht mehr wichtig. Wenn ihr sucht, werdet ihr finden. Nein, das gilt, wenn ihr Jesus sucht, werdet ihr finden. Das hat Jesus versprochen. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das ist herrlich, dass man auch zur Gewissheit des Glaubens kommt. Und so haben Sie auch jeden Zuspann, dass er, ich würde ja so gern glauben, lassen Sie sich auch den Satz nie mehr gefallen, wenn einer sagt, ich würde ja so gern glauben, ich beneide Sie. Sondern mich brauchen Sie nicht beneiden, sondern Sie selber dürfen sich einmal Ihrem Leben stillen, auch Ihrer Todeswirklichkeit, der Sie sind, und dann suchen Sie in der Bibel. Nicht in der Zeitung und nicht im Kino und nicht im Fernsehprogramm. Suchen Sie in der Schrift. Und da brauchen Sie mich nicht zu beneiden, das ist keine Charaktereigenschaft, sondern da habe ich gemerkt, es gibt nur eine Wirklichkeit, das ist Jesus, der auferstanden ist und lebt. Und dann ist das die ganze Freude unseres Glaubens, dass wir in der Osterfreude leben und sterben können. Das geht zum Herrn hin. Wird mein Auge dunkler drüber, heißt so schön bei Philipp Schwitter, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ich will noch beten. Herr, wir danken dir, dass du auferstanden bist und lebst. Und dass du uns gewiss machst, herrlich, gewiss machst, auch durch dein Wort. Und es bleibt immer ein schwacher Glaube, ein wankender, schwankender Glaube, aber deine Hand hält uns fest und das ist so schön ist. Wenn wir in der Angst sind, wenn wir verschmachten vor Angst, wie in diesen Tagen uns von allen Seiten so viel Angst gemacht wird, dann wissen wir, dass du unser Friede bist und dass uns nichts geschehen kann, als was du zulässt. Und das ist deine Liebe, die uns trägt und wir sind heute schon mitten im ewigen Leben, das nicht erst im Himmel beginnt, sondern heute, in deiner Gegenwart und in deiner Nähe. Amen.